Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute beschäftige ich mich mit einer Frage, die in vielen Bereichen ein Quick Win ist, nämlich über einen sehr frühen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon, ich sage jetzt mal, Brand ausgeben kann für ein Finanzstrafverfahren, und das ist der Strafverhebungsgrund der Verjährung. Der wird vielfach in der Praxis unterschätzt, obwohl er eine in der Praxis unterschätzte, aber natürlich sehr große Reichweite hat. Er wäre zwar von Amts wegen wahrzunehmen, aber es schadet immer nicht, wenn der Verteidiger auch hier sich die gesetzlichen Grundlagen zu Gemüte führt, um hier für seinen Klienten das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Und auch bei dieser Folge freut es mich, Rainer Brandl bei uns im Hause Finanzstrafpartner begrüßen zu dürfen. Warum? Er hat sich mit diesem Thema schon, glaube ich, sehr, sehr bald nach dem Wechsel zu Roman Leitner beschäftigen müssen und sich in dem ein oder anderen literarischen Beitrag auch mit der Verjährung explizit beschäftigt. Lieber Rainer, danke fürs Kommen, und es freut mich, dass du zu dieser Verjährungsfrage heute Stellung nimmst.
Lieber Johannes, sehr gerne. Tatsächlich ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und das aus meiner Sicht eine enorme Praxisrelevanz hat. Und ja, was gibt es Besseres, als wenn man sagen kann, wir können uns die Diskussionen darüber ersparen, ob das Finanzvergehen verwirklicht worden ist oder nicht, wenn es ohnehin nicht mehr gestraft werden kann. Ja. Die Verjährung im Finanzstrafrecht, in § 31 Finanzstrafgesetz, ist ja ein Strafaufhebungsgrund, ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Und was ist der Hintergrund, warum hat man so etwas gemacht? Naja, man sagt, nach einem bestimmten Zeitablauf kann das Strafziel nicht mehr verwirklicht und erreicht werden. Ja, und da geht es sowohl um diesen spezialpräventiven Aspekt, also wenn einer mal daneben gegriffen hat und sich dann in der Folge aber lange wohlverhalten hat, dann soll er nicht, sage ich mal, 10 Jahre später mit einem Strafverfahren konfrontiert werden. Das bringt auch nichts mehr. Und auch der generalpräventive Aspekt kann dann nicht mehr erfüllt werden, weil die Straftat einfach zu lange zurückliegt und man sie auch in der breiten Öffentlichkeit nicht mehr damit auseinandersetzen und identifizieren kann. Und deswegen macht es Sinn, dieses Instrument zu haben und natürlich immer darauf zu schauen, ob es auch zur Anwendung kommt.
Und was ist jetzt so die klassische Verjährungsfrist bei Finanzvergehen? Oder gibt es da Unterschiede? Worauf kommt es da an aus deiner Sicht?
Ich glaube, die wichtigste Frist ist diese 5-Jahres-Frist. Mhm. Darunter fallen die klassischen Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung, der grob fahrlässigen Abgabenverkürzung. Mhm. Da ist dem Grunde nach einmal nach 5 Jahren Schluss. Beim Abgabenbetrug ist die Frist jetzt verlängert worden. Da sind es 10 Jahre. Bei Finanzordnungswidrigkeiten sind es 3 Jahre beziehungsweise 1 Jahr. Jetzt kommt aber das große Aber. Ja, diese Fristen sind dann nicht mehr relevant, wenn es zu einer Hemmung dieser Frist kommt.
Mhm. Weil sonst würde man ja sagen, ist ja relativ kurz, alles bald ausgesessen, kein Problem. Aber die Hemmung ist ja das, was in der Praxis den Unterschied macht. Worauf muss man da aufpassen? Was sind da die größten Stolperfallen aus deiner Sicht?
Für all diejenigen, die, sage ich mal, seriell immer wieder Finanzvergehen begehen, wenn jemand, sage ich mal, über Jahre hinweg einen Schwarzumsatz nicht erklärt, der kann nicht wirklich auf die Verjährung hoffen. Warum? Der in der Praxis wichtigste Hemmtatbestand ist jener, dass Verjährung dann nicht eintritt, wenn innerhalb dieses Zeitfensters der Verjährung, also innerhalb dieser 5 Jahre, erneut ein vorsätzliches Finanzvergehen begangen wird. Weil dann das alte Finanzvergehen erst dann verjährt, wenn dieses neu begangene Finanzvergehen auch verjährt ist. Mit anderen Worten, ich brauche ein Zeitfenster von 5 Jahren, wo ich mir zumindest vorsätzlich nichts zu Schulden kommen lasse, dann kann ich den Verjährungsjoker ziehen. Ich glaube, das ist der wichtigste Hemmgrund, der die größte Bedeutung hat. Aber natürlich auch, und das ist auch nicht ganz unwesentlich, wenn natürlich einmal ein Verfahren eingeleitet ist, egal ob gerichtlich oder verwaltungsbehördlich, dann ist diese Verjährung auch gestoppt. Also unabhängig davon, wie lange dieses Verfahren dauert, wenn die Behörde rechtzeitig das Finanzstrafverfahren eingeleitet hat, dann kann ich auch nicht mehr mit Verjährung argumentieren. Und dann nur ein wichtiger Punkt: absolute Verjährung gibt es in den verwaltungsbehördlichen Verfahren, und das sind eben 10 Jahre.
Mhm. Ja, jetzt sagst du, es gibt dann, man muss für eine Periode von 5 Jahren clean sein. Aber das ist ja das Problem, wenn ich dann ein Finanzvergehen habe, das vorsätzlich ist und in diese Periode reinfällt, dann blockt es mir diese Verjährung. Sind das nur die klassischen Finanzvergehen oder fallen da auch diese vorsätzlichen Finanzordnungswidrigkeiten rein? Ich sage jetzt mal diese Schenkungsmeldungsdelikte oder diese 51er Ordnungswidrigkeiten, führen auch die dazu, dass diese Verjährungsfrist gehemmt ist, oder sieht man das entspannt?
Nein, das kann man leider nicht entspannt sehen. Ich glaube, das ist auch der große Schwachpunkt dieser Verjährungsbestimmung, dass auch bloße Finanzordnungswidrigkeiten, die ja auch bei Definitionen Finanzvergehen sind und im Regelfall auch nur bei Vorsatz strafbar sind, diese Verjährung hemmen, blocken können. Und das ist aus meiner Sicht aber nicht ganz sachgerecht. Aber unabhängig davon, die gesetzliche Regelung ist so, wie sie ist, und auch eine Finanzordnungswidrigkeit nach § 51 würde hier dazu führen, dass die Verjährung gehemmt werden kann.
Und da vielleicht ein kurzer Hinweis auf die Folge zum 51b, die wir vor einigen Wochen gehabt haben. Hier wird ja der BFG, oder er vertritt die Auffassung, es sei ein Dauerdelikt, und ein Dauerdelikt hat halt die blöde Angewohnheit, dass es erst dann, wenn es beendet ist, zu verjähren beginnt. Und wenn Sie so einen Blocker haben, dann wirkt es natürlich auch für alle anderen Finanzvergehen, dass sie nicht clean sind in der 5-Jahres-Periode. Das siehst du auch als Risiko, oder in der derzeitigen Ausgestaltung der BFG-Entscheidung, diesen 51b, das ist irgendwie ein unrundes Ding, würde ich meinen.
Definitiv, immer unabhängig davon, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass es sich hier wirklich um Dauerdelikte handelt. Aus meiner Sicht liegen vielmehr Zustandsdelikte vor, aber die Rechtsprechung ist einmal so, wie sie ist. Ja, auch die Verwaltungspraxis geht in Richtung Dauerdelikt. Und da haben wir genau dieses Problem. Es wird innerhalb dieses 5-Jahres-Fenster ein vorsätzliches Finanzvergehen gesetzt. Und ich muss jetzt warten, bis dieses vorsätzliche Finanzvergehen verjährt ist. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn dieses Finanzvergehen gar nicht zu laufen, also die Verjährung gar nicht zu laufen beginnt. Und damit könnte man, sage ich mal, auf sehr, sehr, sehr lange Zeit hier gehemmt sein. Ja, eine unangenehme Folge. Hier sehe ich einen dringenden auch Handlungsbedarf beim Gesetzgeber, das sachgerecht zu regeln, beziehungsweise die Aufforderung, sich auch gegen die Rechtsprechung als Dauerdelikt zur Wehr zu setzen. Vielleicht bekommen wir eine höchstgerichtliche Rechtsprechung, die das differenzierter sieht.
Ja, wäre wünschenswert. Vielleicht ist noch ein spannender Gesichtspunkt. Ist die Verjährung im Finanzstrafgesetz, ist die kongruent mit der abgabenrechtlichen Verjährung in der BAO? Gibt es da Unterschiede? Worauf muss man aufpassen und wo macht es dann praktisch einen Unterschied aus deiner Sicht?
Sie ist in Teilbereichen gleich, aber in den wesentlichen Punkten völlig unterschiedlich. Es sind einfach zwei unterschiedliche Regime, die miteinander nicht vergleichbar sind. Wir haben dort andere Fristen, wir haben einen anderen Beginn. Wir haben auch eine andere Zielsetzung. Ja, hier geht es um die Strafbarkeit, dort geht es um die Festsetzung der Abgaben. Also das ist so nicht vergleichbar. Es gibt aber ein paar Querverbindungen, wo eine Frist von der anderen abhängig ist, beziehungsweise wo eben dann auch die Frage der Hinterziehung eine Rolle spielt, wie lange die Verjährungsfrist im Abgabenrecht ist. Hinterzogene Abgaben verjähren eben erst nach 10 Jahren. Aber ansonsten gibt es nur sehr wenige Gemeinsamkeiten.
Und jetzt für mich das große Thema ist immer bei der Selbstanzeige. Ja. Bei der Selbstanzeige kommt es für mich ja zur Nagelprobe, welche Verjährung zieht. Für die Selbstanzeige muss ich ja unter Umständen beide Verjährungen prüfen, nämlich die der BAO und die nach dem Finanzstrafgesetz. Und da kann ich in der angenehmen Situation sein, dass mir die Strafbarkeit schon verjährt ist, obwohl es abgabenrechtlich noch möglich wäre, diese Abgaben festzusetzen. Gibt es aus deiner Sicht sonst andere Anwendungsfälle auch noch, wo man auf diese Parallelität oder diese Unterschiede aufpassen muss? Oder würdest du auch sagen, bei der Selbstanzeige sollte man auf jeden Fall genau hinschauen, in welchem Verjährungsregime ich mich befinde?
Unbedingt. Es kann nämlich auch den umgekehrten Fall geben, ja, dass nach 10 Jahren das Finanzvergehen noch nicht verjährt ist. Ja. Angenommen, wenn ich 2000 begonnen habe, bleiben wir bei den Schwarzumsätzen, ja, Umsätze nicht vollständig zu erklären, Umsatzsteuer zu verkürzen, Einkommensteuer zu verkürzen oder sagen wir präzise zu hinterziehen, dann habe ich finanzstrafrechtlich diesen Verjährungsblocker, ja, da ist mir gar nichts verjährt. Im Steuerrecht darf ich dennoch maximal 10 Jahre zurückgehen, weil dort die absolute Verjährung zur Anwendung kommt. Ja. Also es kann dann sein, dass der Selbstanzeigezeitraum ein längerer ist als jener für die Abgabenfestsetzung.
Mhm. Vielleicht abschließend noch ein Punkt. Jetzt hast du gesagt, das ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund. Gibt es da aus Sicht der Verteidigungspraxis vielleicht Punkte, wo man sagt, naja, es könnte ein Ansatz sein, dass man dann einfach den Beschuldigten oder Verdächtigen im Verfahren auswechselt? Was sind so deine Gesichtspunkte in diesem Zusammenhang?
Natürlich, die Verjährung ist immer täterbezogen zu prüfen. Ja, es gibt eine Gemeinsamkeit, mit ganz wenigen Ausnahmen beginnt die Verjährung für alle Täter immer zum gleichen Zeitpunkt zu laufen. Ob dann in der Folge auf ein Hemmtatbestand gesetzt wird, ist je Täter zu prüfen. Also es hängt davon ab, ob der Täter ein vorsätzliches Finanzvergehen begangen hat, ob gegen den konkreten Täter ein Finanzstrafverfahren eingeleitet worden ist. Und jetzt zugespitzt heißt es Folgendes: Wenn jetzt das Amt für Betrugsbekämpfung auf das falsche Pferd setzt und den falschen Täter verfolgt und es stellt sich dann nach 5, 6, 7 Jahren heraus, das war der falsche, es war der andere Geschäftsführer, der das Ganze verbockt hat, der könnte dann tatsächlich Glück haben, weil gegen den nicht ermittelt worden ist, weil bei dem kein Hemmtatbestand vorliegt, dass dann eben Verjährung eingetreten ist. Also durchaus eine spannende Verteidigungskonstellation.
Super, ja, dann finde ich, sehen Sie hoffentlich in der Folge, dass die Verjährung nicht bloß fade Theorie ist, sondern in der Praxis oft den Unterschied macht und dort wirklich auch es Sinn macht, hier ein paar, sage ich jetzt mal, Gedanken zu investieren und Lösungsansätze abzuklopfen. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen und ich freue mich über Ihr Feedback. Herzlichen Dank.